Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Gestern Mittag ist in Greifswald der Fusionsreaktor Wendelstein 7X nach einigen Umbauten in eine neue Experimentierphase gestartet. Wir nehmen das zum Anlass und schauen auf das Potenzial des gezähmten Sternenfeuers für die Energieversorgung hier auf der Erde. Außerdem gehen wir der Frage nach, was Augmented Reality in der Industrie wirklich bringt. Und wir schauen jetzt gleich auf das Recycling wichtiger Rohstoffe. Im Studio ist heute Arndt Reuning. Herzlich willkommen. Neodym und Dysprosium, diese beiden Metalle, gehören zu den seltenen Erden. Sie sind unverzichtbar für die starken Magnete in Windrädern oder in Elektroautos. Abgebaut werden diese seltenen Erdmetalle fast nur in China. Und da hält die Regierung in Peking immer mal wieder den Daumen drauf, weil die eigene Industrie so viel davon braucht. Recycling ist deshalb wichtig, aber bis jetzt schwierig. Eine Münchner Forscherin arbeitet deshalb an einem ungewöhnlichen Verfahren. Helmut Nordwig hat sie besucht.
Lena Daumann ist froh darüber, dass ich etwas früher komme. Sie muss gleich noch zu einem anderen treffen. Zügig gehen wir über die Treppen des Instituts für anorganische Chemie der Universität München zu einem Labor, das man hier nicht vermuten würde. Gentechnik-Arbeitsbereich, Sicherheitsstufe 1.
Lebensmittel haben Sie nicht dabei, ne?
Nee.
Dürfen nämlich nicht in unser
S1-Labor. Ach, weil es ein Gentechnik-Labor
genau,
ist, oder?
Ja. Hm? Genau. So. Schön. Also wir sind jetzt hier im Biolabor und ich zeige Ihnen gerne mal den Inkubator da hinten in der Ecke, da. Haben wir nämlich Bakterien, die zum Beispiel Neodym zum Wachsen brauchen?
Nur eine von vielen merkwürdigen Arten im Zoo der Mikroorganismen. Manche von ihnen brauchen gerade das, was für die meisten anderen Lebewesen tödliches Gift ist. Rohöl, Schwefel, Wasserstoff. Und die Münchner Professorin untersucht eben Einzeller, die sogenannte seltene Erden zum Leben brauchen. Metalle wie zum Beispiel Neodym und Dysprosium, die in den Magneten von Windrädern stecken.
Also hier sieht man jetzt Bakterienkolonien, die sind pink, weil die auch sehr viele Carotinoide machen. Und diese Bakterien sind eben in der Lage, zum Beispiel Neodym aufzunehmen und zu verstoffwechseln und eben auch anzureichern.
Die Einzeller bauen diese Metalle in Enzyme ein, solche, die nur sie haben und die sonst nicht funktionieren würden. Das ist einfach eine Spezialität ihres Stoffwechsels, so ähnlich wie auch wir auf bestimmte Spurenelemente angewiesen sind. Trotz ihres Namens sind die seltenen Erden gar nicht selten und auch diese Bakterien sind keine Rarität.
Bakterien, die seltene Erdelemente zum Leben brauchen, gibt es sehr viele. Wenn wir da zum Beispiel draußen auf dem Campus gehen, auf jedem Blatt werden sich da Bakterien finden, die seltene Erdelemente zum Leben nutzen können.
Wie sie das tun, das untersuchen die Mitarbeitenden von Lena Daumann im nächsten Labor. Dort geht es nämlich darum, den Stoffwechsel der Bakterien genauer zu verstehen.
Hier analysieren wir zum Beispiel die Bakterienmedien, nachdem die Bakterien da drin gewachsen sind. Wir isolieren Substanzen, die diese Bakterien freigesetzt haben, um seltene Erdelemente zu binden.
Organische Moleküle sind das. Sie sind so aufgebaut, dass sie die Metalle wie in einem Käfig festhalten. Forschende bauen diese Strukturen dann künstlich nach, um sie genauer zu untersuchen, denn sie wollen diese Substanzen aus den Bakterien für das Recycling einsetzen.
Zum Beispiel, wenn man Abwässer hat von der Magnetherstellung, um da noch die letzten Reste an Neodym wieder zurückzugewinnen. Weil es ist einfach so, natürlich momentan sind seltene Erdelemente günstig, aber wir beziehen sie so 100% aus dem Ausland und sind auch zu 100% davon abhängig. Und es ist ein bisschen schade, weil sehr viel Energie in den Abbau dieser Elemente geht in den Ländern, woher wir sie beziehen. Und deswegen wäre es doch schön, wenn wir einfach im Sinne eines nachhaltigeren Kreislaufs diese Elemente zurückgewinnen könnten an anderer Stelle.
Auch die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe sucht deshalb nach Bakterien, die Technologiemetalle binden. Dort ist Wissenschaftlern ein bisher unbekannter Einzeller ins Netz gegangen. Er nimmt Kobalt, das für Akkus von Elektroautos wichtig ist, aus Bergwerksschlacken in seine Zellen auf. Und an der TU Freiberg entwickeln Experten ein Verfahren, um das Metall Indium mit Bakterien aus dem Gestein des Erzgebirges herauszuholen. Indium wird zum Beispiel für Touchscreens gebraucht. Was die seltenen Erden angeht, so bevorzugen die Moleküle aus den Einzellern, in der Fachsprache Liganden genannt, bisher Lanthan, Neodym und Dysprosium. Lena Daumann.
Wir können aber durchaus auch sowohl die Bakterien als auch die kleinen Liganden, die diese Bakterien machen, tunen und in eine andere Richtung verschieben, sodass sie ein anderes Element vielleicht präferieren. Zum Beispiel meine Kollegin in den USA, die hat das Bakterium, das ich Ihnen gerade gezeigt habe, so modifiziert, dass es mit Vorliebe Gadolinium aufnimmt. Was sie damit machen möchte, ist zum Beispiel, das Gadolinium aus Abwässern von Krankenhäusern zurückzugewinnen.
Gadolinium steckt in Kontrastmitteln für Kernspin-Untersuchungen. Noch ist auch das Recycling dieses Elements mit Hilfe von Bakterien Zukunftsmusik. Es ist aber vielversprechend, genau wie bei den anderen Metallen. Denn die Einzeller könnten dazu beitragen, sie auch dort wieder herauszuholen, wo sich das sonst nicht lohnt. Zum Beispiel aus dem Abwasser oder aus Schlacken des Bergbaus.
Bakterien trennen selten Erdmetalle ab, ein Beitrag von Helmut Nordwig war das. Sie gilt als potenzielle Energiequelle der Zukunft, die Kernfusion. Leichte Atomkerne werden dabei miteinander verschmolzen, so wie es auch in der Sonne geschieht. Die Hitze, die dabei frei wird, kann zur Stromerzeugung genutzt werden. Gestern wurde in Greifswald am Fusionsreaktor Wendelstein 7X die nächste Experimentierphase eingeläutet. Der Versuch, eine Art Dauerbetrieb durchzuführen. 30 Minuten lang soll das extrem heiße Plasma durch starke Magnetfelder im Inneren der Reaktorkammer aufrechterhalten werden. Magneteinschlussverfahren nennt sich das. Doch es gibt noch andere Technologien, mit denen sich das Sonnenfeuer auf der Erde zünden lässt. Allen voran die Laserfusion. Und darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit einem Experten, der schon lange Jahre auf diesem Gebiet aktiv ist, mit Professor Markus Roth von der TU Darmstadt. Ich wollte von ihm wissen, wie funktioniert denn diese Laserfusion genau?
Die Laserfusion funktioniert so, indem der Brennstoff, also die leichten Atomkerne, in erster Linie Wasserstoff, in ein kleines Kügelchen gesperrt werden. Das hat eine Größe von ca. 2 Millimetern. Dieses Kügelchen wird frei fallend in einer Reaktorkammer, wenn es sich im Zentrum befindet, von allen Seiten mit sehr intensiven Laserstrahlen beleuchtet. Das führt dazu, dass die Außenhülle dieses Kügelchens abdampft und durch den Rückstoßimpuls das Innere dieses Kügelchens und damit der Brennstoff ins Zentrum beschleunigt werden. Wenn die Masse im Zentrum aufeinander trifft, entstehen extreme Dichten und Temperaturen, sodass im Inneren die Fusion zündet. Und das ist das Verfahren, was ja letztes Jahr das erste Mal erfolgreich demonstriert wurde.
Ja, fast genau ein Jahr ist es nun her, da konnte dieser Durchbruch vermeldet werden auf dem Gebiet der Laserfusion. Und zwar am Lawrence Livermore National Laboratory in Kalifornien in der Nähe von San Francisco. Dort gibt es eine Fusionsanlage, die National Ignition Facility für Laserfusion. Und vor einem Jahr wurde dort ein Experiment durchgeführt, bei dem annähernd so viel Energie gewonnen wurde, wie zu Beginn erst einmal hineingesteckt. Das klingt jetzt erst einmal nicht beeindruckend, aber bei allen anderen Versuchen zuvor lag man immer im einstelligen Prozentbereich. Sie haben das damals bezeichnet als einen Mondlandungsmoment. Sehen Sie das heute immer noch so?
Ja, das sehen wir heute immer noch so, weil es geht gar nicht darum, ob jetzt mehr Energie rauskommt, als man reingesteckt hat. Es ging im Prinzip erst mal darum zu zeigen, dass die dahinterliegende Physik, also das Komprimieren und Zünden, funktioniert. Und der Nachweis, dass es diese sich selbst erhaltende Brennwelle, die durch den Brennstoff nach außen sich frisst, dass diese erzeugt werden kann, das war der Mondlandungseffekt, weil dieser Moment hat gezeigt, dass die Laserfusion prinzipiell möglich ist.
Ja, aber bisher konnten diese Rekordwerte bei der Energieausbeute der Anlage in Kalifornien nicht repliziert werden. Also die Hälfte ungefähr, die konnte gewonnen werden. Und das klingt jetzt irgendwie so, als sei der Prozess noch nicht ganz verstanden oder zumindest nicht kontrollierbar. Wie sehen Sie das?
Also ich will auf alle Fälle sagen, dass er nicht stabil ist. Und das hat zwei entscheidende Gründe. Der erste Grund ist, das Verfahren, mit dem das Lawrence Livermore National Laboratory die Fusion zündet, ist ein Verfahren, bei der die Laserenergie erst in Röntgenstrahlen verwandelt wird, in einem kleinen zylindrischen Hohlraum. Und in diesem Hohlraum wird also die Laserstrahlung erst in Röntgenstrahlung verwandelt und die Röntgenstrahlung übernimmt dann das Aufheizen und Komprimieren dieses Kügelchens. Dieser sogenannte Indirect Drive, ist ein Verfahren, was extrem ineffizient in Bezug auf die Ausbeute der Laserenergie ist. Man verliert also ungefähr das 100-fache der Laserenergie bei diesem Umwandlungsprozess. Und das bedeutet wiederum, dass die Laserenergie in Kalifornien gerade so an der Grenze ist von dem, was benötigt wird, um die Fusion zu zünden. Und da liegt es eben auf der Hand, dass es eben manchmal klappt und manchmal eben nicht klappt.
Lawrence Livermore National Laboratory wird ja auch vor allem Militärforschung betrieben, denn die Vorgänge bei der Laserfusion liefern auch Daten für Simulationen zu Kernwaffen. Kann es denn sein, dass sich da zivile und militärische Ziele im Weg stehen, auch im Moment?
Das ist tatsächlich so, weil die Anlage dort ist ja von der National Nuclear Security Agency finanziert. Und das wiederum bedeutet, dass ihre Hauptaufgabe die Sicherheit und Verfügbarkeit des Nuklearwaffenarsenals der Vereinigten Staaten ist. Das ist der Grund, warum dieser Indirect Drive gemacht werden muss, weil nur der eine gewisse Relevanz zur Waffenforschung hat. Würde man das Kügelchen direkt beleuchten mit den Lasern, ohne den Umweg über diesen Hohlraum zu machen, hätte das eine deutlich höhere Effizienz, würde aber auf der anderen Seite für die Kollegen aus der Waffenforschung nicht weiter interessant sein. Und insofern haben Sie völlig recht, da steht sich die zivile Nutzung und die militärische Nutzung schon zu einem gewissen Maß im Weg.
Welche Möglichkeiten sehen Sie denn, wenn es um die zivile Nutzung der Laserfusion geht? Da müsste man ja zu einem anderen Verfahren wahrscheinlich übergehen.
Richtig, das ist das Verfahren, was wir hier in Deutschland mit unserem Startup-Unternehmen zum Beispiel verfolgen, was auch unsere Kollegen in Japan, die ja kein Interesse an irgendwelcher Nuklearwaffenforschung haben, sehr intensiv verfolgen. Und das ist das Verfahren des sogenannten Direct Drive, wo das Kügelchen eben direkt mit den Laserstrahlen beschossen wird. Das ist ein Verfahren, wo das wichtigste Lasersystem in der Welt zurzeit auch in den USA steht, an einer Universität, an der University of Rochester, Upstate New York. Es ist eine wesentlich kleinere Anlage, insofern reicht die Laserenergie leider auch wieder nicht, um zu zünden. Aber das ist ein Verfahren, was wesentlich effizienter ist und deswegen für ein Kraftwerk eine wesentlich höhere Wahrscheinlichkeit hat, nutzbar zu sein.
Sie haben es ja gerade schon erwähnt, auch Sie verfolgen diese Technologie des Direct Drive in Ihrem Start-up-Unternehmen. Focused Energy heißt es. Das heißt, wir haben hier auf der einen Seite große staatliche, oft internationale Einrichtungen, wie zum Beispiel den ITER, wenn es eben um das Magneteinschlussverfahren geht. Auf der anderen Seite etabliert sich gerade eine Szene von privaten Firmen, die Fusionsreaktoren entwickeln wollen. Wie sehen Sie denn da die Zukunftsaussichten dieser beiden Ansätze?
Also es ist unglaublich spannend zurzeit, weil sowohl bei der Magnetfusion durch die letzten Experimente beispielsweise am JET als auch bei der Laserfusion durch die Experimente am NIF gab es technologische und wissenschaftliche Durchbrüche. Und die haben dazu geführt, dass sich eine sehr, sehr aktive Szene gebildet hat aus verschiedenen Startup-Unternehmen mit den unterschiedlichsten Ansätzen. Und diese Community, die sich da gebildet hat, wird gerade in den letzten Jahren durch private Risikoinvestoren mit großen Mengen an Geld gefördert, weil man eben sieht, dass die Fusion ein großes Potenzial hat, zur Energieversorgung der Menschheit beizutragen. Und so wurden in den letzten Jahren über 4 Milliarden Dollar in die Privatindustrie sozusagen gebracht. Ich würde sagen, dass aber einige dieser Ansätze inzwischen einen Grad an wissenschaftlicher Reife gefunden haben, die einen davon ausgehen lassen, dass in den nächsten, sag ich mal, 10 bis 15 Jahren dort ein erfolgreiches Experiment und ein erfolgreiches Demonstrationskraftwerk gebaut werden kann.
Ein erfolgreiches Demonstrationskraftwerk, aber die kritische Frage, wie immer bei der Kernfusion, ist natürlich, wann wird es soweit sein, dass diese Technologie zur Energieversorgung beiträgt?
Und das ist genau der interessante Punkt an dieser Stelle, weil das ist der Vorteil der privaten Unternehmen. Die staatlichen Unternehmen haben relativ begrenzte Mittel, wenn man sich das anguckt, haben aber relativ viel Zeit. Und bei den privaten Unternehmen ist das genau umgekehrt. Hier werden relativ große Mittel auch von privaten Risikokapitalgebern investiert. Allerdings unter der Voraussetzung, dass diese Startup-Unternehmen sehr rasch Erfolge erzielen. Das ist ein sehr evolutionärer Ansatz. Und der verspricht eben, dass es wesentlich schneller gehen kann als mit der staatlichen Förderung.
Soweit die Einschätzung von Markus Roth von der TU Darmstadt zur Laserkernfusion. Noch vor 25 Jahren konnten sich die meisten Menschen vermutlich nicht vorstellen, wie tiefgreifend unsere Arbeitswelt durch die Digitalisierung verändert wird. Computer, E-Mails, Online-Meetings. Nun wird in ersten Bereichen der Arbeitswelt mit einer neuen Technologie experimentiert, mit Augmented Reality-Anwendungen. Sie sollen virtuelle Welten und Realität miteinander verschmelzen. Veronika Fritz hat mit einem Wissenschaftler darüber gesprochen, was das für die Industrie bedeuten könnte.
Wie etwas klobige Brillen sehen die Geräte aus, die Arbeitsvorgänge in der industriellen Produktion erleichtern sollen. Anders als bei herkömmlichen Brillen sieht man durch die Gläser aber nicht nur seine Umgebung. Stattdessen blenden die Augmented Reality oder kurz AR-Brillen zusätzliche Informationen in das Sichtfeld der Nutzer ein. Nach vorheriger Programmierung kann die Brille mit ihrer eingebauten Kamera zum Beispiel einzelne Bauteile erkennen und optisch kennzeichnen, die vor einem auf dem Tisch liegen, sagt Professor David Wuttke von der Technischen Universität München.
Diese Information wird praktisch über die realen Objekte drüber gelegt, sodass ich nicht mehr überlegen muss, was ist das denn jetzt? Ist das jetzt die eine Schraube oder die andere Schraube? Sondern ich weiß sofort, das ist die Schraube, die genau in die Bohrung rein muss.
Um den Einsatz der Technologie in der Industrie zu erforschen, entwickelte David Wuttke mit seinem Team einen Versuchsaufbau. 50 erfahrene Werksmitarbeiter aus einem deutschen Technologieunternehmen mussten ein neues elektronisches Produkt zusammenbauen. 25 zufällig ausgewählte Probanden bekamen dafür eine Anleitung auf Papier. Der anderen Hälfte wurden die zahlreichen komplexen Arbeitsschritte über die Brille eingeblendet. Währenddessen stoppten die Forschenden die Zeit, die die Mitarbeiter für die Aufgabe brauchten. Das Ergebnis?
Augmented Reality führt zu deutlich schnellerer Produktion. Hier sind es 40% schneller, das ist gigantisch. Sonst spricht man eher bei Produktionsoptimierung von wenigen Prozent, hier 40% plötzlich.
Die Probanden mit der gedruckten Anleitung brauchten im Schnitt knapp 60 Minuten, die Mitglieder der AR-Gruppe nur gut 33 Minuten. Die ins Sichtfeld eingeblendeten Informationen steigerten die Effizienz also beträchtlich. Doch dieser Vorteil hat seinen Preis, wie ein zweiter Schritt der Studie zeigte. Die Probanden mussten die gleiche Aufgabe erneut erledigen, diesmal aber ohne Anleitung, also nur mit Hilfe ihres Gedächtnisses. Bei diesem Versuch schnitt die Augmented Reality-Gruppe deutlich schlechter ab. Sie hatte die einzelnen Arbeitsschritte nicht so gut verinnerlicht. Auch bei der Qualität von Verbesserungsvorschlägen zur Optimierung des Produktionsprozesses war die virtuell unterstützte Gruppe nicht so gut.
Wenn ich jetzt ein Unternehmen wäre, würde ich mir gut Gedanken machen, was wollen wir? Wollen wir schnelle Produktion haben und schnelles Anleiten? Dann ist Augmented Reality nach unserer Studie sehr, sehr gut. Möchte ich vor allem darauf setzen, dass langfristig verbessert wird, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das gut durchdenken, dann hat Augmented Reality Schwächen.
Günter Wenzel arbeitet beim Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation in Stuttgart und beschäftigt sich dort mit virtuellen Umgebungen. Auch wenn die Ergebnisse von Studien wie jene der TU München wegen der vielen Einflussgrößen schwer zu verallgemeinern seien, findet er deren Durchführung sehr hilfreich. Auch deshalb, weil sie ein Bewusstsein schaffen.
Für die Thematik, wie gestalte ich eine Augmented Reality-Anwendung, um ein Maximum zum Beispiel an Erinnern dann möglich zu machen.
Genau in diesem Bereich möchte David Wuttke in Zukunft weiter forschen. Denn wie das Beste aus beiden Welten, also sowohl der Effizienzgewinn als auch ein tiefes Verständnis erreicht werden kann, ist bisher offen. Eine Idee ist die Entwicklung von AR-Anwendungen, die dem Nutzer während der Schulung gezielt Fragen stellen, um das Gelernte im Gehirn zu festigen. Viele Firmen testen die Nutzung von Augmented Reality zurzeit in kleineren Pilotprojekten. Die Technologie macht rasch Fortschritte, beobachtet Günter Wenzel. Sowohl bei der Software und den Algorithmen, die in Echtzeit ihre Umgebung scannen und erkennen müssen, als auch bei der Hardware.
Vielleicht gibt es auch in ein paar Jahren Brillen, die tatsächlich eher eine Brille sind als eine Taucherbrille. Und dann wird es, glaube ich, auch wieder stärker in die Breite gehen, wenn das Endgerät selbst leicht wird, erschwinglich wird und einfach handhabbar ist.
Ob Augmented Reality-Anwendungen am Arbeitsplatz der Zukunft nicht mehr wegzudenken sind, so wie heute Smartphone oder PC, bleibt abzuwarten. Neben technischen Herausforderungen würden vor einer breiten Nutzung auch ethische Fragen beantwortet werden müssen, zum Beispiel zum Thema Datenschutz.
Augmented Reality für die Industrie, ein Beitrag von Veronika Fritz war das. Und damit kommen wir nun zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages mit Lucian Haas.
Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat ein neues Impfverfahren gegen Affenpocken genehmigt. Dabei wird der Impfstoff nicht mehr subkutan unter die Haut, sondern intradermal direkt in die oberen Hautschichten gespritzt. Dadurch soll er eine höhere Wirksamkeit entfalten. Das macht es auch möglich, mit einer geringeren Dosierung zu arbeiten. Der verfügbare, aber derzeit knappe Impfstoff reicht dann für mehr Menschen. Die Entscheidung der FDA beruht auf Daten einer klinischen Studie aus dem Jahr 2015. Sie hatte ergeben, dass bei einer intradermalen Injektion schon ein Fünftel der üblichen Dosis ausreicht, um eine vergleichbare Immunantwort zu erhalten. Sprachanalysen helfen, die Wanderung der Bantu-Völker zu rekonstruieren. In Afrika südlich der Sahara gibt es mehr als 500 Bantu-Sprachen. Sie werden von über 240 Millionen Menschen gesprochen. Der Ursprung liegt in Westafrika. Ein Forschungsteam des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie hat untersucht, wie sich die Urahnen der Bantu-Kultur verbreitet haben. Dabei nutzten sie eine neue Methode. Sie verglichen linguistische Daten zu mehr als 400 Bantu-Sprachen in einer Weise, als würden sie Gene und deren Mutationen untersuchen. Die Ergebnisse zeigen, dass die Bantu-Urahnen schon vor über 4000 Jahren vom Golf von Guinea nach Süden zogen. Das ist mehr als 1000 Jahre früher als bisher gedacht. Zudem müssen sie sogar den dichten Dschungel Zentralafrikas durchquert haben. Das galt zuvor aufgrund ihrer an Savannen angepassten Lebensweise als sehr unwahrscheinlich. Die Studie ist im Fachjournal PNAS erschienen. Im Alter verschwinden sexuelle Unterschiede im Gehirn. Zumindest gilt das für die Gehirne von Fruchtfliegen, wie schwedische Forscher im Fachjournal Proceedings of the Royal Society B berichten. Das Sexualverhalten wird maßgeblich vom Gehirn gesteuert. Die Wissenschaftler gingen der Frage nach, ob Gehirne im Alter gewissermaßen anders ticken, wenn die Vermehrung nicht mehr im Vordergrund steht. Sie verglichen die Genaktivitätsmuster im Gehirn von jungen und alten Fruchtfliegen beiderlei Geschlechts. Bei jungen Fruchtfliegen zeigten sich noch deutliche Unterschiede zwischen Männchen und Weibchen. Im Alter glichen sich die Genaktivitätsmuster im Gehirn immer weiter an. Forscher haben eine neue, riesige Asselart im Golf von Mexiko identifiziert. Das Tier ähnelt einer gewöhnlichen Kellerassel, ist aber rund 26 cm lang und damit etwa 25 Mal größer. Die Forscher aus Taiwan gaben ihm den Namen Batynomus yucatanensis. Bereits vor 5 Jahren war es in einer Tiefe von mehr als 600 Metern vor der Halbinsel Yucatan in eine Köderfalle geraten. Ursprünglich hatten die Forscher vermutet, es handele sich um eine Variante der Riesenassel Batynomus giganteus. Genauere Untersuchungen ergaben aber eine Reihe einzigartiger Merkmale, weshalb sie das Tier in ihrer Studie im Journal of Natural History als neue Art klassifizierten. Weltweit sind derzeit knapp 20 Batynomus-Arten bekannt. Alle leben in tieferen Bereichen der Ozeane und atmen über Kiemen. In Intel-Prozessoren ist erneut eine Sicherheitslücke entdeckt worden. Über sie können sensible Daten wie Passwörter und Kryptoschlüssel direkt aus einem Zwischenspeicher des Prozessors ausgelesen werden. Forschende des Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit CISPA gaben ihr den Namen EPIC. Im Vergleich zu früher bekannt gewordenen Schwachstellen wie Spectre, Meltdown und Zombieload setzt EPIC von einem Angreifer deutlich weniger Wissen über die innere Architektur der Prozessoren voraus. Nachweislich betroffen sind alle aktuellen Intel-Prozessoren, die auf einer Sunny Cove genannten Mikroarchitektur basieren. Intel hat auf das neuerliche Datenleck bereits reagiert und entsprechende Updates veröffentlicht.
Das waren die Wissenschaftsmeldungen mit Lucian Haas. Weiter geht es mit unserem täglichen Blick in die Sterne.
Sternzeit, 10. August. Und ewig grüßen die UFOs. Immer wieder machen Piloten der US-Luftwaffe merkwürdige Beobachtungen. Unbekannte Objekte überholen Jets und absolvieren Manöver, die mit herkömmlicher Technik nicht zu erklären sein sollen. Im vergangenen Jahr wurde viel bis dahin geheimes Material veröffentlicht. Im Mai dieses Jahres gab es eine Anhörung im US-Kongress. Die Militärs sagten unter Eid aus, dass ihnen keine Hinweise für den Besuch von Außerirdischen bekannt sind. Weil beim Begriff UFO viele sofort an Außerirdische denken, sprechen Fachleute lieber von UAP, der englischen Abkürzung für unbekanntes Phänomen in der Luft. Denn was genau die Videos zeigen, ist unklar. Oft lässt sich nicht sicher sagen, ob das Objekt weit entfernt oder sehr nah ist. Davon hängt aber ab, ob es sich sehr schnell bewegt oder doch eher langsam. Die unbekannten Flugkörper deuten wohl eher auf geheime militärische Projekte, aus dem eigenen Land oder von Gegnern. Es wäre jedenfalls ein kurioser Zufall, wenn sich Aliens nach der langen Reise zur Erde nur in militärischem Sperrgebiet zeigen, nie aber an Zivilflugzeugen vorbeifliegen. Heute haben fast alle Menschen Smartphones mit guten Kameras dabei. Wenn es wirklich so viele UFOs gäbe, müsste es zahllose gestochen scharfe Bilder und Videos geben. Aber die gibt es eben nicht. Was Menschen hierzulande für ein UFO halten, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen meist als Wetterballon, Planet Venus, starke Laser oder Drohnen. Das Weltall ist riesengroß und wimmelt sicher nur so von Leben. Aber besucht haben uns die Aliens noch nicht.
Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann, die Inflation in den USA. Sie schwächt sich ab.